Die Bahn zieht sich zurück.
Ach was? Ja. Aus Stuttgart 21 etwa?
Nein, warum soll sie sich da zurückziehen? Oder wie? Wird es teurer oder was?
Oh, warte, jetzt ganz überraschende Antwort. Ja!
Nein!
Doch!
Ja, das hat ja niemand ahnen können. Ja. Da sind ja die Juchtenkäfer aus alten Wolken gefallen, aber.
Komport Nummer 315, untherapiert. Hallo und herzlichen Glühstrumpf zum 315. Komport, den ich am heutigen kühlen, aber zumindest nicht regnerischen Freitag, dem 13. April 2012 aufgenommen habe.
It is 11:37.
Jawohl, ja. Und da hinten fährt gerade ein Bus. Den kriege ich aber nicht. Das Intro habe ich aus der neuesten Anstaltssendung und ist die Anstaltsversion von Fefes. Also da konnte ja niemand mitrechnen. Aber ja. Und der Titel bezieht sich ganz nebenbei auf die Augengeschichte. Genaueres erzähle ich am Ende von Teil 3. Was es hier aber ansonsten wieder zu hören gibt, ist die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit einer Meldung aus Space und mit der Augen. Geschichte. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3 Tech, Mafia, Space, in ziemlich genau dieser Reihenfolge mit Fanboy-Nachrichten, Neues aus der Mafia, einer Space-Meldung und der Augengeschichte. 8 Grad, scattered, klausige. Boah. Cool Greetings. Die 8 Grad, die Windchillen wie 7, Comfort Leveln wie 5 und der Wind macht 17 bis 28 km/h aus dem Nordwest.
It is 10:45.
Jawohl. So, dele. Und dann hätten wir da mal. Scroll. Logischerweise Fanboy-Meldungen. Da gab es erstmal den App-Griff, weil nämlich die Ende März von dem britischen Entwickler Gareth Wright entdeckte Lücke in einer iOS-App von Facebook. Fangen wir das mal andersrum an. Also in den Apps Facebook und Dropbox gibt es irgendwie, wenn man aus einem Backup eine bestimmte Datei rausfrickelt, dann die irgendwie auf ein anderes iOS-Gerät drauf beamt, indem man da zum Beispiel ins Backup dieselbe Datei reinlegt, dann kann man Zugriff auf Facebook/Dropbox bekommen, weil die haben da irgendwie die Authentifizierungsdaten halt in einer Datei ziemlich unverschlüsselt liegen. So, an sich ist das Ding erst dann eine richtige Lücke, wenn jemand so blöd ist, einfach so sein iPhone/iPad an irgendeinen Rechner, der nicht unter seiner vollen Kontrolle ist, ranzuhängen und dann Backup machen zu lassen. Na, weil also, wenn ich jetzt irgendwie mein iPhone irgendwo ranhänge, das vielleicht noch ein Pinlock drauf hat, dann sagt der Rechner, ja, kann ich nichts backen. Kann ich nichts abbacken, weil das Gerät weigert sich. So. Und wenn da irgendwie jemand jetzt mein MacBook Air sich schnappt, ja, da ist ein verschlüsseltes Backup drauf. Viel Spaß dabei. So, kann man aus der Datei auch nichts rausholen. So, aber da gibt es also jetzt irgendwie eine ganz schlimme Sicherheitslücke und die ist ganz schlimm. Und offizielle Aussage von Facebook bzw. Dropbox war auch so, ja, kümmern wir uns drum. Ja, Weltuntergang. Und wenn man das User-ID-Passwort-Kombination kennt, dann kann man sich sogar anmelden, ohne dass man diese Datei hat. Oh mein Gott! Also, ich weiß auch nicht, was das irgendwie werden soll. Aber ja. So, genau, bei Facebook war erst irgendwie die Aussage, das würde aber nur Jailbreak-Nutzer betreffen. Aber das ist Blödfug, wenn man die Datei irgendwie in ein anderes Backup reingebeamt kriegt und die dann da auf ein anderes Gerät draufschubst. Da ist man doch wieder drinne. Ja, also Bloop. Ist eine Meldung, die ich mir am Samstag reingeklebt habe, weil mir bis dahin halt nichts in die Finger gefallen ist. Dann gibt's ein Gerücht aus der Ecke 9to5 Mac, dass iPhone, nennen wir es mal 5, Innereien bereits in Test wären. Und die würden irgendwie einen modifizierten A5X Prozessor beinhalten. Was dann aller spätestens die Frage aufwirft, warum? Der A5X Prozessor, bekannt und berühmt dafür, dass er im iPad, das neue, Steht auf meiner, könnte ich jetzt nachher noch, beziehungsweise reserviert habe ich es. Also jedenfalls der A5X-Prozessor, bekannt und berühmt dafür, dass er halt im neuen iPad drin ist, hat eigentlich gegenüber dem A5-Prozessor vor allen Dingen eins, mehr Grafik. Was er fürs iPad das neue braucht, weil da ist eben mehr Grafik nötig, weil da ist mehr Screen. Wenn ihr schon labern müsst, dann labert irgendwo vor mir, da höre ich euch irgendwie nicht. Und das wirft dann so die Frage auf, was sucht so eine besonders grafikintensive CPU in einem iPhone? Also wenn das nicht gerade ein 9, wie viel Zoll ist das iPad? Mit Retina-Auflösung ein großes iPhone wird, dann sehe ich das nicht ein. Und ich glaube nicht, dass Apple ein 9, irgendwas Zoll großes iPhone produzieren will. Ich weiß auch nicht. So, und da gerüchtet es jetzt also, dass da also Innereien irgendwie in Dingen, die von außen aussehen wie iPhone 4, 4S unterwegs wären. Ja, ich meine, das Gerücht hatten wir letztes Jahr auch schon, dass irgendwie die iPhone 5s, die Innereien in iPhone 4 Hüllen unterwegs wären. Ja, sie können auch in 4S Hüllen unterwegs gewesen sein. Der Unterschied war nicht offensichtlich. Wenn man nicht wusste, worauf man achten muss, beziehungsweise wenn man heute nicht weiß, worauf man achten muss, kann man sie immer noch nicht unterscheiden. Also wenn nicht gerade jemand Siri aufmacht und sich mit Siri unterhält, dann sehen die erstmal ziemlich gleich aus. Aber ja. Außerdem wäre dann irgendwie in einer angeblich nur Apple-intern existierenden iOS 5.1 Version ein iPod 5.1 aufgetaucht. Was zwei Fragen aufwirft. Erstens, wie kommt 9to5 Mac an einer angeblich nur bei Apple existierende iOS Version? Zweitens, eine neue iPod-Touch-Generation wäre jetzt keine böse Überraschung, sondern ganz im Gegenteil, langsam könnte eventuell möglicherweise da vielleicht auch mal ein Update kommen, weil der iPod-Touch ist ja letztes Jahr nicht aktualisiert worden. Da gab es den halt nur in Voice. Hui. Aber das ist ja im Wesentlichen immer noch das iPhone 4S in Touch-iPod. Das iPhone 4 in Touch-iPod. So, der hat ja keine von den großen, dollen neuen Änderungen gekriegt, die es gekriegt hat. Irgendwie da mehr CPU und Siri. Ja, also von daher, gab es am Montag. Dann gab es ein 4-Zoll-Gerücht. Und zwar machen Spekulationen die Runde, wie Apple die Diagonale vergrößern könnte, ohne dass es zu großen Problemen auf Software-Seite kommt. Ein Nutzer des IT-Blogs Teverge hat nämlich in einem Posting ausführlich erklärt, dass Apple die Gerätegröße ungefähr beibehalten könnte, den Bildschirm aber verlängern. Also das Gerät höher und nicht breiter machen. Hätte allerdings den riesengroßen Nachteil, es wäre wieder eine dritte Auflösung. Und ich weiß nicht, ob Apple irgendwie akutes Interesse daran hat, eine dritte Auflösung einzubauen. Also ich meine, okay, dass jetzt irgendwie mit der nächsten iPhone-Generation wieder eine gründlichere Neuerung kommen könnte, vorsichtig formuliert, wenn die Vergangenheit irgendetwas zeigt, dann, dass alle 2 Jahre größere Änderungen passiert sind und dazwischen nicht. Wobei eben zwischen dem allerersten iPhone und dem 3G ja dann doch mal ein größerer Sprung passiert ist. Jetzt nicht so sehr designseitig, aber eben inhaltlich. Aber danach sind halt 2 Jahre größere Änderungen passiert, ne? Vom 3GS zum 4. Jetzt wäre also wieder ein Punkt, da könnte was passieren. Und da ist also jetzt irgendwie der Gerüchtet dann so von wegen, statt der 640 mal 960 Bildpunkte könnten 640 mal 1152 Bildpunkte rauskommen. Na, also halt irgendwie ein paar Bildpunkte mehr und dann wären dann 3,99 Zoll. Naja, das könnte Apple aufrunden. Wir nennen es 4 Zoll. Wäre halt nicht ein viel größeres Gerät, wäre aber eben von der Länge halt ein bisschen anders. Eventuell könnten sie sogar schaffen, dass die Außenmaße von dem Gerät nicht signifikant sich ändern müssten. Na, weil also seitlich ist der Platz nicht da, aber nach oben und unten könnte man vielleicht ein bisschen was tricksen. Hätte allerdings eben den Haken, dass Apps auch da dann noch irgendwie drauf angepasst werden können müssten. Es könnte umgekehrt aber auch sein, dass das Betriebssystem, also zumindest bei Apps, die ihre Bildschirmorganisation eh vom Betriebssystem machen lassen, dass die Anpassung eben schwupp schon erledigt ist. So, dass das Betriebssystem das schafft. Aber Mei, also da hatte Gruber dann auch noch zugeäußert. Was sich zunächst nach Forenfantasien anhörte, wurde auch von Apple-Experten als realistische Möglichkeit in Erwägung gezogen. John Gruber von Daring Fireball, der als stets gut informiert gilt, schrieb, die Idee sei nicht nur Raterei oder faule Spekulation. Also genau genommen hat Gruber geschrieben, so Methinks, da der Mensch da, der redet nicht nur aus seinem Arsch. So, ja, also ich meine, ich habe jetzt nicht das dringende Problem, dass ich unbedingt einen größeren Bildschirm bräuchte, von daher, Ja. So, dann am Mittwoch gab es ein Flashback, ein Apple-Support-Dokument. Apple is developing software that will detect and remove the Flashback-Malware. Und zwar, na, hatte ich ja letzte Woche in einem Nebensatz erwähnt, so irgendwie bummelig 600.000 Macs sollen angeblich von Flashback infiziert gewesen sein. Und da gab es in der Zwischenzeit irgendwie zwei Software-Updates für Java. Jetzt gestern. Was ist gestern? Also jedenfalls irgendwie jetzt in den letzten Tagen dann noch ein drittes, was irgendwie Flashback töten soll. So, keine Ahnung, wie man mit einem Java-Update Flashback umbringt, aber mei. Also, das ist halt irgendwie so die große Malware. Ja, und jetzt auch neu auf dem Mac. Viren. Kaufen Sie jetzt ein teures Antivirus-Produkt, was 50% Ihrer CPU in Anspruch nimmt, dauerhaft. Nur um dann vor dieser einen Geschichte gefeit zu sein, die, also wenn das Sicherheitsloch sauber zugemacht ist und das Vieh jetzt sauber entfernt wird, dann schon nicht mehr existieren kann auf einem aktuell gehaltenen Mac. Und auf einem nicht aktuell gehaltenen Mac, nun ja, der ist nicht aktuell gehalten. Ja, von daher, Ja, also da gab es irgendwie Flashback, was irgendwie aber spannenderweise nicht von den Medien hochgehalten wurde als seht, auch Macs sind ganz schlimm betroffen von Viren. Ja, weil ich meine, da muss man sich nur irgendeine blöde Infektion von Nintendo-Kisten angucken und kann dann sagen, die haben zumindest noch mehr. Okay, da sind jetzt wohl auch ziemlich viele von erwischt worden, was unter Umständen auch einfach daran liegt, dass zwischen dem Java-Fix von Oracle und dem Java-Fix von Apple doch ein bisschen arg viel Zeit ins Land gegangen ist. So, dann gab es auch eine große, tolle Neuerung am Mittwoch. Storezettel. Apple hat die traditionsreiche Wartegrafik seines Apple-Online-Store überarbeitet. Statt des gelben Back-Soon-Post-it ist nun ein grauer Zettel mit vor einem hellen Leinenhintergrund zu sehen, auf dem neben einem Apple-Logo nun nur noch ein We'll be back statt einem We'll be back soon zu lesen ist. Auch die Schrift neben der Wartegrafik wurde leicht angepasst. Oder anders ausgedrückt, da haben sich dann irgendwie die Gerüchterstatter mit dem der Store ist gerade nicht da Zettel befasst, weil denen gerade irgendwie akut langweilig ist und sie sonst nichts Wichtigeres zu tun hatten. Warum da irgendwie Heise sich schon wieder drauf stürzt? Na gut, hier der BSC, der scheint irgendwie auf jedes Gerücht drauf zu springen. Wer immer BSC ist. So, und dann gab es auch wieder ein Gerücht aus Hause 9to5 Mac, dass nämlich Apple an einer Next Major Version of iTunes arbeiten würde, und zwar iTunes 11, in dem iCloud mit ganz eigenen Controls drinne wäre und bla und blub und bli, und das wäre dann kompatibel zu iOS 6. Wobei man da nur wissen muss, iOS 6 ist bisher noch nicht mal mehr irgendwie bei einem Gerüchterstatter ernsthaft irgendwo aufgetaucht. Ne, siehe das Gerücht, was wir eben schon hatten, so von wegen, ja, hier die nächste Touch-iPod-Generation würde in einem iOS 5.1 auftauchen. Ja, also ich meine, ja, vielleicht ist das, was sie da schon haben, auch schon eigentlich das, was jetzt iOS 6 wird, wenn es dann mal irgendwann fertig ist, aber mei. Also, ja. Da gibt's also jetzt irgendwie Gerüchte, Apple würde an einem iTunes 11 arbeiten, mit iCloud-Integration in ganz doll viel und groß und was weiß ich nicht, und an iOS 6. Wobei eben, wie gesagt, iOS 6, da fehlt noch jede Form von Veranstaltung, auf der dann mal was angekündigt wird, dass da mal was kommt. Die Vermutung, die man dann schon mal äußern kann, wenn man sich so die vergangenen Jahre anguckt, nachdem bisher keine Veranstaltung war, könnte eventuell sein, dass es dann zur WWDC ein hier iOS 6 coming out this fall gibt. Und ja, warten wir es mal ab. Ja. So, das war irgendwie die Gerüchtesituation da. Dann gab es eine große, tolle neue Store-Neuerung, weil nämlich sich tatsächlich was getan hat. Nämlich nach Wiedereröffnung des Stores. Keine offensichtlichen Veränderungen erkennbar waren, aber es zeigen sich ein paar Serviceverbesserungen, die Apple eingeführt hat. Je nach Verfügbarkeit der Service-Mitarbeiter, je nach Uhrzeit, Online-Store-Rubrik und je nach Land stehen nämlich neue Service-Dienste zur Verfügung. Hierzulande rückt Telefonsupport deutlich intensiver in den Fokus. Man kann sich wohl auch irgendwie dann von Apple anrufen lassen. Man ist davon abgesehen, dass also da zumindest auch damals TM, als ich da geguckt habe, waren da 0800-Nummern genannt. Also ob man eine 0800-Nummer nur anruft oder sich von jemandem anrufen lässt, kostet einen eh beides nichts. Aber ja, so kann man sich irgendwie anrufen lassen und beraten lassen, so was man dann irgendwie kaufen wollen könnte. Boah, da gibt es jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, wo es das gibt, aber irgendwo soll es dann auch irgendwie einen, hier kann man sich irgendwie mit jemandem via Chat kommunizierend verbinden. Boah, mei. Also irgendwie irgendwelche Nettigkeiten, die man so als Fiaturis ist, wenn man dann noch nicht ganz sicher ist, was man denn genau kaufen will, kriegen könnte. So, genau, das waren die Fanboy-Meldungen. Dann gab es Aktzweifel. Also Neues von der Mafia, Aktzweifel. Der Berichterstatter für das Antipiraterieabkommen ACTA im EU-Parlament, David Martin, glaubt nämlich nicht an den Erfolg des umstrittenen Vertrags. Die Befürchtungen wögen schwerer als die Hoffnung in der Debatte über die federführend von Industriestaaten ausgehandelte Übereinkunft, schreibt der Labour-Abgeordnete in einem Meinungsbeitrag für das Online-Magazin Public Service Europe. Es gibt bislang wenig Hinweise darauf, dass ACTA seinen eigentlichen Zweck erfülle und die globale Durchsetzung der Rechte an immateriellen Gütern geistige Umnachtung verbessere. Ja, ach. Also ich meine, wenn ich geistige Umnachtungsrechte verbessern will, dann muss ich eben Länder, die sich bisher nicht an geistige Umnachtungsrechte halten, mit einbeziehen. Wenn ich jetzt aber einen Vertrag mache, der so knallhart ist, dass genau die Länder alles tun werden, um sich nicht mit dem Ding in Verbindung bringen zu lassen, dann habe ich genau gar nichts gewonnen. Überraschung, Überraschung. Wir haben übrigens um 11. Um dieses Ziel zu erreichen, wäre es dem Schotten zufolge wichtig, dass sich das Abkommen zu einem Maßstab für Schwellenländer und deren Volkswirtschaften werde. Dies sei aber keineswegs absehbar. Vielmehr hätten mehrere Nationen, die den Vertrag bisher nicht unterzeichnet haben, ihren Widerstand gegen die Initiative zum Ausdruck gebracht. Bla 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 bla. Außerdem gibt es Bedenken, dass ACTA Grundrechte einschränken, Bürger kriminalisieren und die Verbreitung von Arzneimittelgeneriken behindern könne. Weil, wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt, stellt man fest, all das macht dieses tolle Ding möglich. Und solange nicht irgendwo fundiert jemand sagt, nein, das geht aber nicht, weil, stehen diese Bedenken weiter im Raum. Und also ich meine, das Sinnvollste, was man jetzt mit ACTA machen kann, ist es ablehnen. So, das war Stand letzten Freitag. Am Dienstag habe ich mir dann hier reingeklebt, CISPA. Nämlich in USA gibt es tolle neue Gesetzgebung, den Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. Der, also der Name ähnelt SOPA und PIPA und es ist wohl irgendwie ein Nachfahre von SOPA und PIPA, die ja beide begraben wurden, nachdem genügend Leute lautstark dagegen protestiert haben. Hier wird es jetzt also versucht, über Cyberkriminalität wieder weitere rechte Ausweitungen reinzudrücken. Der Informationsaustausch bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität. Und das stößt jedenfalls auf Kritik bei Bürgerrechtlern und Journalisten. Das CISPA-Gesetz soll regeln, welche unter Umständen auch vertraulichen Informationen zwischen staatlichen Stellen, etwa Geheimdiensten oder Ermittlungsbehörden, und dem Privatsektor ausgetauscht werden können. Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses hatte den umstrittenen Entwurf bereits im Dezember mit großer Mehrheit angenommen. Die Abstimmung im Plenum der Kammer steht noch aus. Kritiker fürchten, dass das Gesetz in dieser Form schwerwiegendere Auswirkungen als die heftig bekämpfte und inzwischen auf Eis gelegten SOPA und PIPA haben könnte. Das Center for Democracy and Technology, CDT, etwa kritisiert, dass das Vorhaben weit übers Ziel hinausschieße. Der Entwurf definiere die Informationen, die private Stellen mit Regierungseinrichtungen teilen dürften, sehr weit. Damit könnten etwa Vorgaben zum Datenschutz unterwandert werden. Statt zivilen Institutionen wäre künftig vor allem das Militär für die Sicherheit im Cyberraum zuständig. Ja, ich meine, den ersten Atomkrieg wegen, du hast meine Webseite aufgerufen. der kann da nicht so unendlich weit sein. Ne? Also da gibt es halt ein neues Gesetz und das ist auch wieder eklig. Und ja, warten wir mal ab, ob das eventuell noch umgebracht wird. So, dann gab es ein Urteil gegen den Chefprogrammierer von Kino.to, der nämlich zu 3 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt wird. Oder wie irgendwer auf Twitter schrub, wie, selbst der Chefprogrammierer von Kino.to kriegt nicht die 5 Jahre Haft, die Raubmordkopierer sind Verbrechensmörder-Kampagne verkündet hat. Na, oder anders ausgedrückt, huch. Also ich meine, was mir nicht ganz klar ist, ich hoffe mal, das Gericht hat sich darüber Gedanken gemacht, aber was mir nicht ganz klar ist, dem wird vorgeworfen, er hat die Webseite programmiert. Und daraus wird dann irgendwie geschnitzt, er hätte Raubmordkopien unterstützt. Hätte Urheberrechte gebrochen. Wenn er nur die Webseite programmiert hat, alleine, und sonst überhaupt nichts mit der Seite zu tun gehabt hat, inwiefern hat er dann irgendwelche Urheberrechte gebrochen? Ist mir jetzt irgendwie so aus der Kurzberichterstattung nicht bekannt. Kann ja sein, dass der in Wirklichkeit nicht nur die Seite gebastelt haben soll, sondern da auch Inhalte beigesteuert haben. Na, aber so eine Seite bauen alleine, weiß ich nicht. Ja, es riecht alles ein bisschen eigenartig. Das Landgericht Leipzig sprach den Mann am 2. Verhandlungstag der massenhaften Verletzung des Urheberrechts schuldig. Der Programmierer hatte zum Prozessauftakt am 30. März eingeräumt, die technische Infrastruktur hinter der Webseite von Anfang an programmiert zu haben. Das Geständnis legten die Richter zu seinen Gunsten aus. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte 4 Jahre und 2 Monate Gefängnis gefordert, die Verteidigung lediglich ein angemessenes Strafmaß. Die Begründung des 29-Jährigen, er meinte, sich in einer Grauzone bewegt zu haben und sei sich der Strafbarkeit seiner Taten nicht bewusst gewesen, ließ das Gericht indessen nicht gelten. Für mir ist nicht ganz klar, wo der jetzt irgendwie konkret irgendwelche Urheberrechte gebrochen haben soll. Aber hey, also der ist jedenfalls verurteilt worden und er hat nicht die 5 Jahre aus der Raubkopierer-Sind-Verbrecher-Kampagne bekommen. Tja, schon komisch. Aber hey. So, und gestern gab es dann noch eine ACTAP-Empfehlung, weil nämlich der Rapporteur im Europäischen Parlament ein gewisser David Martin, den hatten wir doch eben gerade, jetzt auch offiziell empfohlen hat, ACTA abzulehnen. Und es sieht danach aus, dass die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament, wenn die sich denn darauf einigt, dass die das Ding ablehnt. So. Oder anders ausgedrückt, so wie es im Moment aussieht, könnte das EU-Parlament, also es fehlen noch irgendwie diverse Ausschuss- Voten, die da auch Empfehlungen abgeben sollen, aber die bisherigen Empfehlungen deuten darauf hin, dass das EU-Parlament empfohlen bekommt, von diversen Stellen aus dem EU-Parlament ACTA abzulehnen. Sieht nicht so gut aus für das Ding. Oder anders ausgedrückt, huch, ist ein Geheimabkommen gescheitert? Nachdem ein Geheimabkommen, wo man sich dann hinterher hinstellt und sagt, ja, aber es ändert doch nichts. Ja, und warum habt ihr es dann geheim verhandelt? Ja, aber wir müssen doch und es kann doch nicht sein, dass... Ja, nee, nix. Ja, also, sieht halt nicht gut aus für ACTA. I think, in the end, I think the hopes of ACTA are outweighed by the fears. My recommendation is that we reject ACTA. Und, das haben also sowohl die Sozialisten und Demokraten als auch der Interimpräsident der Partei of European Socialists dem zugestimmt oder anders ausgedrückt. Es gibt jetzt genügend Leute, die gesagt haben, lasst uns ACTA ablehnen. So, bisher hat auch noch niemand irgendwie, das ist ja so mein größter Scherz an der ganzen Geschichte, wenn sich da wieder Leute hinstellen und sagen, ja, aber wir müssen dem doch zustimmen. Warum? Wenn es doch gar nichts ändert, warum sollten wir es dann haben wollen? Ja, die Gefahren, die dadurch entstehen, hat bisher noch keiner weit genug von sich weisen können oder beziehungsweise beweisen können, inwiefern die dann alle Blödfuke wären, als dass es sich lohnen würde, das Risiko einzugehen. So. So, genau. Dann am Samstag habe ich mir hier reingeklebt den Rimbrösel, weil nämlich der kanadische Smartphone-Hersteller Rim Reserch in Emotion, der seine Geräte unter dem Markennamen BlackBerry vertreibt, 2 weitere hochrangige Mitarbeiter verliert. Wie eine Unternehmenssprecherin gegenüber Bloomberg bekannt gab, hat Alistair Mitchell, der für BlackBerry's Instant Messaging Service verantwortlich zeichnete, das Unternehmen bereits verlassen. Alan Brenner wird seinen Posten als Senior Vice President der BlackBerry-Plattform nach einer Übergangsphase verlassen. Sinkendes Schiff, Ratten verlassen das. Na, also, ja, es sieht nicht so richtig hübsch aus für BlackBerry. Ne, plus irgendwie so den ultimativen Knaller haben die, glaube ich, auch irgendwie gerade nicht. Also irgendwie kein Produkt, wo man sagen würde, ja, so mit dem, da könnt ihr jetzt auf dem Markt aber so richtig toll was wuppen. Sondern es sieht mehr so danach aus, dass die ja, auf dem absteigenden Ast sind. Ne, ein sinkendes Schiff. Und die Ratten verlassen schon. Ups. So, am Montag habe ich mir hier dann reingeklebt, das Hotel LAN, weil nämlich bei einem Hotelaufenthalt einem Weblogger Justin Ward aufgefallen ist, dass, als er sein eigenes Blog aufrief, ihm eine Ungereimtheit aufgefallen ist, ein dünner grauer Balken, wo keine sein sollte. Erst dachte er an ein CSS-Problem im Zusammenhang mit einem Browser-Update, aber als er sich den Quelltext ansah, wurde ihm schnell klar, dass mehr dahinter steckt. Auf seinem Server war der Quelltext der Seite unverändert, doch in seinem Browser kam mehr an. Ein bisschen zusätzliches CSS nach dem Headtag und zusätzliches JavaScript im Body der Seite. Betraf nicht nur sein eigenes Blog, sondern ungefähr überall und warf dann die Frage auf so, wie kommt das dahin? Naja, die Vermutung drängte sich sehr schnell auf, das Hotel WLAN hat da irgendwie Zeug mit reingebaut. So, und also ich meine, wenn man Webseiten abruft, möchte man eigentlich nicht, dass irgendwie die Übertragungsstrecke da noch dran rummanipuliert. Und ja, also die offizielle Empfehlung war dann so hinterher, ja, benutzt doch einfach dein UMTS, wenn das hast. Tethering for the win. Ja, ich meine, Tethering for the win für so Dinge wie da, wo man keinen WLAN hat, zum Beispiel im Krankenhaus. Weil alles, was die im Krankenhaus haben, was da irgendwie an sieht aus, als könnte es funken, das sind nämlich die Telefone. Habe ich ja jetzt auch festgestellt, weil da, wenn man direkt in der Ambulanz sitzt und so ein Ding im Blick hat, und feststellt, ja, es blinkert dann, wenn jemand telefoniert und es hört auf zu blinkern, wenn der jemand auflegt, kann man feststellen, ja, das ist bloß Telefon. Ja, die haben da kein WLAN. Gemein. Aber ja, und jedenfalls hat also der Mensch hier festgestellt, so hoch, da ist also komische Dinge passieren da und Datenübertragung funktioniert halt nicht so, wie man es erwartet, weil da mischt sich das WLAN in die Datenübertragung ein. Warum will man das eigentlich nicht haben? Weil dann Dinge kaputt gehen, weil Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet. Und das möchte man nicht, weil, nun ja, das ist eigentlich nur ein Kabel. Ja, das ist ein WLAN-Kabel, aber es ist ein Kabel. Ein Kabel hat eigentlich nichts dran zu ändern an den Daten, die da übertragen werden. Von daher, huch. So, dann am... ist das Montag? Könnte auch Samstagabend, Sonntagabend gewesen sein. Also jedenfalls, Facebook kauft Instagram für bummelig 1 Milliarde US-Dollar. Instagram ist irgendwie da so eine Fotografie-Anwendung, die es bis vorletzte Woche nur fürs iPhone gab. Seit vorletzte Woche gibt es auch eine Androiden-Version. Und das sind irgendwie so bummelig 13 Mitarbeiter mit 30 Millionen Benutzern. Und Facebook kauft sich das ganze Ding jetzt für bummelig 1 Milliarde. Eine Milliarde US-Dollar. Huch. So, und das, was dann irgendwie als erstes losging, war so, ja, hier gibt's Seiten, da könnt ihr dahin klicken, dann könnt ihr euch die Fotos da runterladen. Und hier ist übrigens die Seite, wenn ihr dahin klickt, dann macht ihr euren Account weg. Ja, weil, also ich meine, irgendwie mit Facebook zu tun haben will man eigentlich nur dann, wenn man mit Facebook zu tun haben will. So, gab es zumindest ganz viele Leute, die dann lautstark sich beschwert haben, genauso wie es auch ganz viele Leute gab, die sich lautstark beschwert haben, als dann Androiden-Telefone mit ihrer nicht gar so großartigen Videokamera-Qualität aufschlugen. Das ist irgendwie, Instagram war irgendwie so ein Hipster-Ding. Also mal ganz davon abgesehen, dass man da irgendwelche ekligen, alt aussehenden Bildeffekte über Bilder rüberkleben konnte, wozu sich mir die Frage aufdrängt, will man das? Wofür eigentlich? Aber ja. So, und jetzt kauft also Facebook Instagram und dann ist Weltuntergang. So, ist relativ teuer, wenn man es allerdings als Preis pro Benutzer betrachtet, ist es längst nicht so teuer, wie es aussieht. Wenn man es als Preis pro Entwickler betrachtet, ist es schon wieder nicht ganz so billig. So, aber hey, Facetagram. So, dann gibt es eine Space-Meldung, nämlich eine Ankündigung. Nämlich am nächsten Dienstag, am 17., soll Discovery, das ehemalige Space Shuttle Discovery, auf dem Rücken eines der beiden Shuttle Carrier Aircrafts sich in Richtung letzte Reise aufmachen, ins Museum nämlich. so begleitet von irgendwie jede Menge Tamtam und sollen wohl auch irgendwie die T-38 von den Astronauten da rumschwirren und was weiß ich nicht noch alles, aber letzte Reise für Discovery. So, das Shuttle Carrier Aircraft ist diese Woche schon gekommen zum KSC, zum Kennedy Sparkle Center. Und ja, da wird jetzt also in diesen Tagen irgendwann, ich habe es noch gar nicht mitgekriegt, wann jetzt eigentlich, wird Discovery da aufs SCA draufgeschnallt und dann geht die Reise ab. So, Scherz ist am Startpunkt, am KSC, haben wir die großen Kräne mit dem ganzen Genudel, was da alles hingehört. Weil da ist ja üblicherweise, sind da Orbiter dann auch wieder von SCAs runtergeholt worden, da haben sie entsprechend die Kräne. Am Zielort der Reise haben wir sowas nicht, da müssen sie mit mehr so irgendwie fahrbaren Kränen irgendwie hinkommen. Aber probiert haben sie schon, keine Ahnung, ob es klappt, aber sieht zumindest im Moment nicht danach aus, dass es irgendwie gar nicht klappen würde. Und dann ist Discovery nämlich weg vom KSC. Dann haben wir nur noch zwei Shuttles am KSC. Was dann auch noch passiert, da wo Discovery jetzt hinfliegt, jetzt frag mich aber nicht wo, da ist das nie ganz fertige Shuttle Enterprise, was dann da abgeholt wird und an seinen neuen Zielort verfrachtet werden soll. Wird dann auch nochmal eine Runde reisen und dann irgendwann demnächst wird Endeavour ja dann auch mal irgendwann offiziell fertig und wird dann auch verpackt und verreisen. Der einzige Orbiter, der nicht lange und groß und ausführlich reisen muss und schon gar nicht auf dem Rücken eines SCA, ist Atlantis, weil Atlantis ja am KSC ausgestellt werden wird. Aber ja. So, was dann auch noch passieren wird, demnächst die SpaceX müssten jetzt diesen Monat dran sein, dass sie zur ISS fliegen wollen. Südele. Und dann gab es hier einen Schulwanzfolger, weil nämlich irgendwie es eine Nachfolgeidee für den Schultrojaner gibt, nämlich eine Erklärung, dass auf den Rechnern ihrer Einrichtungen keine rechtswidrig angefertigten digitalen Kopien analoger Lehrmaterialien gespeichert sind. Verlangt die niedersächsische Landesschulbehörde von Schulleitern. Jetzt sollen Schulen in diesen Tagen eine Erinnerung mit detaillierten Informationen zur Notwendigkeit der Bestätigung erhalten. Weil es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie in einer Zeit ankommen, wo man digitale Medien zur Verfügung hat und die vielleicht auch digital benutzen möchte. Na, wo kämen wir denn auch hin, wenn Schule irgendwie mehr wäre als nur Papierbücher? Aber ja. Ist mir aber zu lang. Und von Mittwoch. Auch am Mittwoch. Und damit nehme ich hier am Ende. Genau, dann gibt es, völlig überraschend, hatte ich ja in Teil 1 in einem Nebensatz erwähnt, das Augdate. Ja, also ich bin nicht im Krankenhaus, ganz offensichtlich. Und ich habe auch keinen Krankenhausaufenthalt jetzt auf der Checkliste rumliegen, so frei nach dem Motto in einer oder zwei Wochen oder so. Weil ich war ja am Dienstag in der Ambulanz nach dem langen Wochenende, was dadurch nicht so schön gemacht wurde, dass ich eben die ganze Zeit so die diversen Möglichkeiten durchgegangen bin, was alles schief gehen kann jetzt. Und also am Dienstag war ich in der Ambulanz. Das fing erstmal damit an, dass um 7.30 Uhr wir vor der Anmeldung bei der Ambulanz zu dritt saßen, nämlich ein Ehepaar vor mir und ich. Es ist Dienstag. Dienstag ist berühmt als der volle Tag. Aber ja, waren wohl ganz viele Leute der Meinung, dass ganz viele Leute da ganz früh da sein würden und alle nicht dahin wollten. Und deswegen, ja, waren wir dann halt zu dritt. Dann waren wir oben in der Ambulanz auch zu dritt. Da wurde es dann aber relativ schnell relativ voll. Und dann habe ich irgendwie erst den einen männlichen Arzt da gehabt, der guckte sich das Auge an, hat dann das auch groß getropft. Meinte so, ja, also die Ölblase, die wäre bei ihm schon nicht mehr in der Kategorie klein, das wäre schon in der Kategorie mittelgroß, aber soll Dr. W. gucken. Dann hat das Auge groß getropft, hat er auch nochmal reingeguckt, meinte so, ja, Also wenn der graue Star dann, wenn der Nachstar dann irgendwann so weit wäre, müsste man da eigentlich auch nochmal ran, aber im Moment müsste man halt noch nicht. Oder zumindest noch nicht dringend. So, und dann ging es weiter mit irgendwie da draußen hinsetzen, warten, bis Dr. W. aus dem OP wieder da ist. Die hat sich dann erst noch von dem Venenzugang-Onkel da noch irgendwie IT-Support machen lassen. Und dann hatte sie irgendwann Zeit für mich, guckte sich das an, meinte so, ja, also da wären irgendwie Blutgefäße, die da nicht hingehören. Also im Wesentlichen kam bei mir an, ja, das Auge ist ganz schön mitgenommen. Ja, die Blutgefäße, das sind die von der Dezember-OP. Und guckte dann da auch nochmal und meinte so, ja, naja, die Netzhaut liegt gut an. Das ist so das Einzige, was wir im Moment noch erwarten können. Und irgendwie, ja, so ein Nachstarr, das wäre ja keine Komplikation, das wäre ja normal. Ja, aber wenn wir dann die Linsenkapsel aufmachen, dass Öl in die Vorderkammer kommt, also Öl in die Vorderkammer, habe ich definitiv in der Liste der Komplikationen. Das habe ich nicht in der Liste der Dinge, mit denen ich eigentlich leben müsste. Aber zur Not lebe ich auch damit. Und dann guckte sie und meinte, naja, also das Öl, das macht ja keine Probleme. Ja, ich meine, okay, ich habe dann mal nachgeguckt, das muss am... beziehungsweise das ist das letzte Foto, wo es noch kein Öl in der Vorderkammer gab, zu sehen, war vom 27. März. Das ist also jetzt gerade mal irgendwie 2 Wochen alt. Und dann meinte sie so, ja, nö, man müsste da nichts machen. Oder in schriftlich formuliert, wie war das? Mist. Keine Therapie empfohlen, genau. Das hätte eigentlich Arbeits- oder das hätte Titel für den Podcast werden können, wenn es nicht zu lang gewesen wäre. So. Na, also ich habe jetzt da so einen handschriftlichen Schrieb von ihr, so, ja, keine Therapie empfohlen. So, oder anders ausgedrückt, wir lassen das Auge jetzt in Ruhe. Und wenn es irgendwie Probleme macht, dann kann sich das Auge nochmal in der Ambulanz melden und dann können wir da mal gucken, wie wir dann damit umgehen. So, auch irgendwie so ein Öl kann man wohl auch noch ambulant rausholen. Da lege ich aber keinen gesteigerten Wert drauf. Also, ich meine, da so ein Nachstarr, da irgendwie ein Loch reinlasern, okay, kann ich mich mit anfreunden, aber da irgendwie aufmachen und dann da möchte ich eigentlich gar nicht bei mir sein. Aber ja, was ich dann auch noch gemacht habe, weil am Dienstag war das Auge irgendwie hyperaktiv. Das fand irgendwie alles richtig besonders sehenswert. Also es führte zu dem spannenden Effekt, dass ich auf dem Weg ins Krankenhaus mit dem Haltestellenanzeigedisplay im Bus Spaß hatte. So frei nach dem Motto, ich kann nicht lesen. Aber heute habe ich eigentlich auf dem Zettel, dass das Auge aus soll. So wenig mitkriegen wie irgend möglich. Weil wenn da irgendwie einer reinlesern will, dann möchte ich nicht, dass das Auge das mitkriegt. Dann möchte ich vor allen Dingen nicht, dass ich das irgendwie bewusst bemerke. Aber jedenfalls habe ich dann am Dienstag, nachdem ich dann fertig war und auch noch eine Runde richtig Mittag gegessen habe, bin ich dann nochmal bei Vielmann hier Mönckebergstraße hin. Hab da einen Optikermeister bekommen, der sich dann auch wirklich Zeit für mich genommen hat. Er hat dann da wie heißen denn die Tafeln? Handtafel? Richtig auch auf nah genug dran hingestellt, dass ich dann mit dem Ding auch tatsächlich was erkennen konnte. Und hat dann richtig mühsam das Auge ausgemessen. So, das ist jetzt irgendwie bei +2 Dioptrien, dafür ist rechts auf -5 runter. 5,25 und +2. Ja, also ich meine, die +2 erscheinen mir nicht unlogisch, die -5, es waren eigentlich mal -4. Naja, egal. Nochmal eine Dioptrie drauf. Aber hey, hat er ausgemessen, sagt er, das wären so die Werte. Naja, und dann bin ich halt nach oben, hab mir da eine neue Brille auf die Versicherung gegönnt. Wo ich dann irgendwie die gigantische Summe von 30 Euro bezahlen darf für Brille und Gläser. Boah, das ist es mir wert. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es wieder mal Black Lab. Auf und in die Ohren hier den Titel The Real You. 4 Minuten 6 ist der lang. Entstammt laut ID3Text einem Album Passion Leaves a Trace. Gefunden habe ich den vor Ewigkeiten mal irgendwann im Podsafe Music Network. Und ist gefolgt von Ted Ed Adam Savage von Mythbusters. How simple ideas lead to scientific discoveries. Das ist dann 7 Minuten 31 lang. Kriegt er dann in die Ohren gespült. Und ich sage dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Droh dann mal damit, dass ich, nachdem ich ja jetzt keine OP auf dem Zettel habe, vermutlich auch nächste Woche am Freitag wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Und vielleicht sogar veröffentlichen. Oh mein Gott. Für den Fall, dass ihr irgendeine Form von Feedback in meine Richtung loswerden wollt, also dieses Mal werden Kondolenzwünsche wegen nicht stattgefunden habender oder nicht stattfindender OP vielleicht mal angemessen. Oder so könnt ihr zum Beispiel tun, indem ihr bei Twitter @kompott anschreibt, eine E-Mail, eine sogenannte E-Mail schreibt in Richtung compiblog@googlemail.com oder das compiblog.de öffnet, da den Eintrag kompott 315 Teil 3 ausfindig macht und einen Kommentar hineinschreibt, den ich dann aber erst freischalten muss. So, und dann ist Teil 3 grün, Teil 2 ist grün und Teil 1 müsste auch immer noch grün sein. Genau. Dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Und für den Fall, dass ihr irgendwie Feedback in meine Richtung werfen wollen solltet, dann auch dafür. Sonst nicht. So, und dann genau. Viel Spaß mit The Real You von Black Lab und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Funny things about owning a brain is that you have no control over the things that it gathers and holds on to, the facts and the stories, and as you get older, it only gets worse. Things stick around for years sometimes before you understand why you're interested in them, before you understand their import to you. Here's three of mine. When Richard Feynman was a young boy in Queens, he went for a walk with his dad and his wagon and a ball. And he noticed that when he pulled the wagon, the ball went to the back of the wagon. And he asked his dad, why does the ball go to the back of the wagon? And his dad said, that's inertia. He said, what's inertia? And his dad said, ah, inertia is the name that scientists give to the phenomenon of the ball going to the back of the wagon. But in truth, nobody really knows. Feynman went on to earn degrees at MIT, Princeton. He solved the Challenger disaster. He ended up winning the Nobel Prize in Physics for his Feynman diagrams describing the movement of subatomic particles. And he credits that conversation with his father as giving him a sense that the simplest questions could carry you out to the edge of human knowledge, and that that's where he wanted to play. And play he did. Now, Eratosthenes was the third librarian at the Great Library at Alexandria. And he made many contributions to science. But the one he is most remembered for began in a letter that he received as the librarian from the town of Swenet, which was south of Alexandria. The letter included this fact that stuck in Eratosthenes' mind, and the fact was that the writer said, at noon, on the solstice, when he looked down this deep well, he could see his reflection at the bottom, and he could also see that his head was blocking the sun. Now, I should tell you, the idea that Christopher Columbus discovered that the world is spherical is total bull. It's not true at all. In fact, everyone who was educated understood that the world was spherical since Aristotle's time, and Aristotle had proved it with a simple observation. He noticed that every time you saw the Earth's shadow on the moon, it was circular. And the only shape that constantly creates a circular shadow is a sphere, QED, the Earth is round. But nobody knew how big it was until Eratosthenes got this letter with this fact. So he understood that the sun was directly above the city of Swenet, because looking down a well, it was a straight line all the way down the well, right past the guy's head, up to the sun. Eratosthenes knew another fact. He knew that a stick stuck in the ground in Alexandria at the same time and the same day at noon, the sun's zenith, on the solstice, the sun cast a shadow that showed it was 7.2 degrees off axis. Now, if you know the circumference of a circle and you have two points on it, all you need to know is the distance between those two points, and you can extrapolate the circumference. 360 degrees divided by 7.2 equals 50. I know, it's a little bit of a round number, and it makes me suspicious of this story too, but it's a good story, so we'll continue with it. He needed to know the distance between Swenet and Alexandria, which is good, because Eratosthenes was good at geography. In fact, he invented the word geography. The road between Swenet and Alexandria was a road of commerce, and commerce needed to know how long it took to get there. It needed to know the exact distance, so he knew very precisely that the distance between the two cities was 500 miles. Multiply that times 50, you get 25,000, which is within 1% of the actual diameter of the Earth. He did this 2,200 years ago. Now, we live in an age where multi-billion dollar pieces of machinery are looking for the Higgs boson. We're discovering particles that may travel faster than the speed of light. And all of these discoveries are made possible by technology that's been developed in the last few decades. But for most of human history, we had to discover these things using our eyes and our ears and our minds. Armand Fizeau was an experimental physicist in Paris. His specialty was actually refining and confirming other people's results. And this might sound like a bit of an also-ran, but in fact, this is the soul of science, because there is no such thing as a fact that cannot be independently corroborated. And he was familiar with Galileo's experiments in trying to determine whether or not light had a speed. So Galileo had worked out this really wonderful experiment where he and his assistant had a lamp. Each one was holding a lamp, and Galileo would open his lamp, and his assistant would open his lamp. And they got the timing down really good. They just knew their timing. And then they stood at two hilltops 2 miles distant. And they did the same thing on the assumption from Galileo that if light had a discernible speed, he'd notice a delay in the light coming back from his assistant's lamp. But light was too fast for Galileo. He was off by several orders of magnitude when he assumed that light was roughly 10 times as fast as the speed of sound. Fizeau was aware of this experiment. He lived in Paris, and he set up two experimental stations, roughly 5.5 miles distant in Paris. And he solved this problem of Galileo's, and he did it with a really relatively trivial piece of equipment. He did it with one of these. I'm going to put away the clicker for a second because I want to engage your brains in this. Now, this is a toothed wheel. It's got a bunch of notches, and it's got a bunch of teeth. This was Fizeau's solution to sending discrete pulses of light. He put a beam behind one of these notches. If I point a beam through this notch at a mirror 5 miles away, that beam is bouncing off the mirror and coming back to me through this notch. But something interesting happens. As he spins the wheel faster, he notices that it seems like a door is starting to close on the light beam that's coming back to his eye. Why is that? It's because the pulse of light, it's not coming back through the same notch. It's actually hitting a tooth. And he spins the wheel fast enough, and he fully occludes the light. And then, based on the distance between the two stations, and the speed of his wheel, and the number of notches in the wheel, he calculates the speed of light to within 2% of its actual value. And he does this in 1849. This is what really gets me going about science. Whenever I'm having trouble understanding a concept, I go back and I research the people that discovered that concept. I look at the story of how they came to understand it. And what happens when you look at what the discoverers were thinking about when they made their discoveries is you understand that they are not so different from us. We are all bags of meat and water. We all start with the same tools. I love the idea that different branches of science are called fields of study. Most people think of science as a closed black box, and in fact, it is an open field, and we are all explorers. The people that made these discoveries just thought a little bit harder about what they were looking at, and they were a little bit more curious, and their curiosity changed the way people thought about the world, and thus it changed the world. They changed the world, and so can you. Thank you.